Guten Morgen. Wer von euch vor 2 Wochen hier war, wird sich sicherlich daran erinnern, mein Kollege Mang, Andreas Mang, hat eine Predigt gehalten zum Thema Vergebung, Vergebung leben. Aus verschiedenen Rückmeldungen habe ich gemerkt, ganz vielen von euch ging es genau wie mir, das hat mich sehr angesprochen. Vergebung ist ein Thema, das hat so viel mit unserem Leben zu tun, hat so viel mit dem Glauben an Jesus zu tun. Uns ist ja zuerst vergeben und wir leben alle in Vergebung. Das tun wir, obwohl wir es manchmal so gar nicht empfinden. Und ich wollte das gerne fortsetzen und wir hatten jetzt am letzten Sonntag ein sehr schönes, interessantes, eher spontanes Zwischenspiel mit dem Pastor Jesus Ramon Garcia, wollte ich einfach auch mal sagen. Und deswegen gibt es die Fortsetzung erst heute. Also das Thema lautet Vergebung, Vergebung mit Herz und Verstand. Völlig klar, wir alle machen diese Erfahrung, wir werden verletzt und wir tun das auch selbst. Das Verhalten, das Tun, die Worte von anderen Leuten, die gehen manchmal so richtig unter die Haut, die lösen ganz viel aus bei uns. Manchmal sind wir da ganz schnell drüber weg, schütteln das einfach ab. Da hat jeder so ein bisschen seine Möglichkeit, der eine hat einen Mittelfinger, der andere kann das tatsächlich vor Gott bringen. Aber oftmals bleiben uns diese Sachen ja hängen. Es ist für mich manchmal erschütternd, mit Menschen, gerade auch mit Christen, zusammenzukommen, die es nicht geschafft haben, Dinge, die sie verletzt haben, Menschen, die sie verletzt haben, vielleicht vor 30 Jahren, loszulassen. Und dann zu entdecken, wie eine durchaus auch schlimme Geschichte vor so vielen Jahren, Jahrzehnten ihr Leben geprägt hat, Entscheidungen beeinflusst hat. Und manchmal scheint es mir so, dass die Physiognomie eines Menschen, das Gesicht, die Form der Seele annimmt im Laufe der Jahre. Wir begegnen ja manchmal Leuten, die haben so einen zerknitterten, verbitterten Gesichtsausdruck als Christen, dass man sich fragt, wo kommt das her? Und gerade wenn wir Christen sind, dann müssen wir eines festhalten. Wir Christen leben ja von der Vergebung. Dafür steht das Kreuz. Dass es unter uns auch oft die Situation gibt, oder sagen wir nicht selten, dass wir etwas nicht loswerden. Dass da etwas in uns geblieben ist, dass da etwas rumort, was wir vielleicht verstandesmäßig glauben, vergeben zu haben, aber es kommt eine ähnliche Situation. Oder wir sind diesen Menschen, falls wir ihm noch begegnen, gegenüber nicht wirklich frei. Und dann sind wir, obwohl wir biologisch erwachsene Menschen sind, nicht wirklich reif geworden. Reife Persönlichkeiten. Und die Bibel sagt zum Beispiel das so, es ist nicht gelungen, falls das so ist, dass unser Glaube zur vollen Reife gelangt ist und wir zur vollen, oder wir ganz von Christus erfüllt sind. Ich kenne das von mir, ich kenne das von einigen von euch auch schon, dass diese Thematik nicht ganz ohne ist. Weil es ist ja auch nicht nur so, dass wir verletzt werden, wir verletzen ja auch andere. Willentlich oder unbewusst tun wir das. Und dann merken wir vielleicht, eine Beziehung hat sich verschlechtert und wir wissen gar nicht, warum ist das eigentlich so? Nicht? Erst hat man sich getroffen, hat vielleicht noch im Gottesdienst aufeinander gewartet und plötzlich grüßt die betreffende Person einen gar nicht mal. Habe ich was falsch gemacht? Kennt ihr doch sicher auch, sowas gibt's. Wir sprechen davon, dass wir vergeben und wir hoffen, wir leben auch von der Vergebung von anderen. Ich habe mich gefragt, kann das sein, dass wir da oftmals zu arg im Kopf hängen bleiben? Vergeben, das müssen wir ja tun, das mache ich. Und breiten dann vielleicht so eine Decke über irgendwelche Dinge, die zwischen uns gelaufen sind, aus, über unsere Gefühle, in der Hoffnung, wir haben alles geklärt. Aber diese Decke, die tut das, was eine Decke macht. Sie deckt zu und nicht auf. Und Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mit Lasten belegt seid, die ihr Mühe habt. Ich will euch die Decke wegnehmen, ich will euch aufatmen lassen. Wir haben das eben sehr schön gesungen, die Freiheit, die Christus anbietet. Und ich meine, es gibt ja noch genügend andere Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Da müssen wir uns doch nicht auch noch mit nicht gespendeter oder nicht empfangener Vergebung rumärgern, oder? Ich meine, dass Vergebung, die als reine Kopfsache geschieht, auf halbem Wege stecken bleibt. Natürlich, davon bin ich schon überzeugt, zunächst ist Vergebung ein Entschluss, eine Kopfsache. Ich will vergeben. Und ich steige damit in einen Prozess ein, der das möglich machen kann. Aber ich will auch sagen, es ist zunächst und zuerst eine Kopfsache, eine Sache des Verstandes. Aber unsere Gefühle, die müssen auch voll und ganz mit einbezogen werden. Die müssen da mit Schritt halten. Ein reifer Glaube, den wir also von Christus erfüllt sein wollen, wie wir es eben aus dem Epheser-Text gehört haben, beinhaltet beides, Vergebung mit Herz und mit Verstand. Jetzt brauchen wir kein Abi, um zu merken, wie schwierig das Thema ist. Wir kennen ja den Satz, vergeben ja, aber vergessen nein. Und manchmal ist es ja auch so, dass wir nur deswegen vergeben, weil wir es ja müssen. Es heißt ja schließlich im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir. Und wenn man es wörtlich übersetzt, heißt das vergeben haben unseren Schuldigern. Also könnte man den Rückschluss grammatikalisch begründet doch machen, wenn ich nicht vergeben habe, wird mir auch nicht vergeben. Das Thema ist schon so ernst, ich komme gleich nochmal drauf, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Also wie oft geschieht es, dass wir unseren Schuldigern zumindest formell Vergebung zusprechen. Aber unter dieser formellen Freisprechung tummeln sich jetzt Gefühle, die rumoren. Da gibt es Ärger, da gibt es Enttäuschung, da gibt es Angst, Vorbehalte, Aggression, Kränkung, Wut. Und damit ist der Schaden ja doppelt. Zum einen haben wir den Schaden, ich bin verletzt, oder wir können auch sagen, ich habe verletzt. Und zweitens, ich lebe in einer Haltung, in einem Gefühl mit Emotionen, die trage ich ja mit mir rum. Ich trage ja jemandem etwas nach. Das merkt er vielleicht gar nicht, dass da was ist, aber ich trage daran, dass die andere Seite. Diese beiden Dinge, die beschäftigen uns dann. Die Last negativer Gefühle. Natürlich haben wir die offiziell nicht, ja, weil ein guter Christ zeigt das ja nicht. Ein guter Christ lebt ja in Vergebung. Ich hoffe, ein paar von euch haben sich jetzt auf den Schlips getreten gefühlt. Mein Eindruck ist, dass wir als Christen hier ganz gute Schauspieler sind. Und dass wir hier miteinander fromme Lieder singen. Dass wir miteinander sogar zum Abendmahl gehen. Aber wenn es darum geht, dass da irgendwas zwischen uns ist, egal was, dann bleibt das, wo es ist und es wird nicht aufgearbeitet. Dann hofft man, dass die Zeit alle Probleme löst. Fragen wir uns mal im ersten Schritt, wie ist das mit unseren Gefühlen? Warum fällt uns dieses, wie auch wir vergeben, so schwer? In manchen Gesprächen mit Christen habe ich die Ansicht gehört, negative Gefühle, besonders anderen gegenüber, die sind schlecht, die dürfen wir nicht haben. Ein guter Christ tut das nicht. Ich hasse dich. Wenn ich dich sehe, dann kommt mir das hoch. Ja? Das dürfen wir nicht sagen. Das dürfen wir noch nicht mal denken. Wenn es aber so ist, wenn ich wirklich verletzt worden bin, dann brauche ich bloß an die Person zu denken, da geht mir schon die Galle. Was ist jetzt mit meinem Gefühl? Soll ich es verdrängen? Als guter Christ? Ist mein Gefühl eher eine Hilfe? Oder ist es ein Feind in dem Prozess des Vergebens? Jedenfalls ist das Gefühl da. Manchmal ganz aggressiv, ganz im Vordergrund, prominent. Manchmal auch ganz unterschwellig. Ich habe es mal erlebt in einer Gemeinde, das ist schon lange her. Da war ich ganz, ganz neu. Und da war eine junge Frau dabei, die habe ich beim ersten Gottesdienst, den ich da gehalten habe, gesehen und dann nie wieder. Und nach einer Zeit später habe ich gehört, dass die ganz schlecht über mich gesprochen hat. Und dass sie nicht mehr wegen mir gekommen ist. Und es ist mir in diesen ganzen Jahren, die ich in der Gemeinde war, nie gelungen, obwohl ich sehr versucht habe, mit dieser Frau ein Gespräch zu bekommen. Was ich gehört habe, ist Folgendes. Die hatte einen Menschen, dem ich anscheinend glich, etwas nicht vergeben. Und das hat sie so verletzt, was auch immer das gewesen sein mag, dass dieses, was sie über Jahre mit sich herumgetragen hat, was sie nicht vergeben konnte, diesem anderen Menschen, der mir offenbar ähnlich war, direkt auf mich übertragen hat. Die hat mich ein einziges Mal gesehen und da war der Schluss für die. Und damit ist die weg gewesen aus der Gemeinde. Stellt euch das mal vor. Gefühle, Freund oder Feind, sie sind da. Manchmal unterschwellig, manchmal beherrschend. Und dann gibt es ja einen Satz in Nehemia, der heißt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Heißt das also, wir müssen unsere negativen Gedanken überwinden? Wir dürfen die nicht haben? Paulus sagt ja auch im Philipperbrief, freut euch immer zu, alle Zeit, ständig, dauernd, ohne Unterlass. Und dann geht es ja weiter im Philipperbrief, das alles, diese bösen Gedanken, Zorn und Aufbrausen, das legt ab, dürft ihr nicht haben. Wahr ist, es gibt viele negative Gefühle, von denen wir uns allerdings nicht bestimmen lassen dürfen. Die sind da, aber sie dürfen keine Macht über uns haben. Aber überlegt mal bitte, Zorn und Empörung zum Beispiel, als nur aus dem Gefühlschaos, das manchmal in uns drin ist, herausgegriffen, Zorn und Empörung können ja auch ein guter Hinweis sein. Die können uns doch spiegeln, da ist etwas passiert, das ist richtig schlecht. Das ist nicht Eierpopeia, bloß weil ihr als Christen zusammen seid. Ihr werdet zusammenstoßen, ihr werdet als unterschiedliche Persönlichkeiten Konflikte erleben. Und wenn dann diese schlechten Gefühle in uns da sind, dann zeigt uns das, da ist was aus dem Ruder gelaufen. Da lebe ich nicht in dieser vergebenden, liebevollen Haltung. Das ist mir gerade überhaupt nicht möglich. Also, wie so ein Verkehrsschild, Achtung, Stoppstelle, rote Ampel, Abbiegung, da vorne ist eine Kurve, hingucken. Nicht so tun, als wäre da kein Schild. Mein Ärger und meine Scham, die können doch ein Hinweis darauf sein, dass ich irgendwas ausgefressen habe jemandem gegenüber, oder? Kennt ihr das? Ich kenne das. Ich denke an einen von euch und denke, soll ich jetzt so tun, als der ist ja selber schuld? Ich soll nicht so empfindlich sein, oder? Bin ich jetzt derjenige, der sagt, warum schäme ich mich? Wie bin ich diesem Menschen begegnet? War das liebevoll? War das verständnisvoll? War das klar? Und dann stelle ich fest, das war es nicht. Also ist da was. Das heißt, negative Gefühle, die bei uns auftauchen können, ist nichts, was wir verdrängen sollten. Das Gefühl als solches ist nicht falsch. Es ist die Frage, dient dieses Gefühl jetzt dazu, dass ein versöhntes Leben möglich ist, dass wir uns in diese Richtung bewegen? Oder bewegen wir uns in dieser unversöhnten Haltung weiter und bewahren, konservieren dieses Gefühl und halten daran fest? Also in diesen Gefühlen kann eine kritisch-kreative Energie liegen, die zu einem Aufdecken, zu einer Heilung, zu einer Versöhnung führen kann. Im Buch Prediger heißt es im Kapitel 3, Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Und das nehme ich für mich als einen Hinweis darauf, dass Gott sagt, eure Gefühle sind erstmal nur wahr. Und wenn es euch schlecht geht, wenn ihr krank seid, wenn ihr einen Verlust habt, wenn ihr verletzt worden seid, dann ist es gut, das zu betrauern, darüber zu weinen. Wenn man euch ganz böse mitgespielt hat und das Gefühl Wut, Enttäuschung und Ärger in euch auftaucht, dann ist es ganz natürlich, dass das da ist. So habe ich dich geschaffen. Du bist ein Wesen mit Herz und Verstand, mit ganzer Seele. Dann ist das da. Jetzt aber die Frage, halte ich jetzt daran fest? Es kommt darauf an also, dass unsere Gefühle angemessen dafür sind, dass versöhntes Leben wieder neu entstehen sein kann. Also, Gefühle sind sowohl Freund als auch Feind. Wie gehen wir damit um? Bevor wir also dann hergehen und vorschnell mit dem Verstand vergeben, allein mit dem Verstand, ist es vielleicht nicht schlecht, sich mal ein wenig zurückzunehmen, zu sagen, was spielt sich da gerade eigentlich ab? Warum tut mir das so weh? Warum bin ich so wütend? Und da mal genau hinzuschauen, was kommt da ans Licht? Wer ist da schuldig geworden? Ich möchte jetzt, dass wir das nicht einfach vergessen, mal einen Moment Pause machen. Vielleicht habt ihr jetzt währenddessen irgendeine Person oder euch gar selbst vor Augen, wo ihr sagt, da ist was. Denkt doch mal einen Augenblick nach, ob es da jemand gibt, wo ihr sagt, das ist nicht in Ordnung. Und haltet euch vor Augen, wir sind hier, wir singen heilige Lieder, wir wollen mit Jesus leben und er sagt, ich möchte, dass ihr vergebt, weil ich euch Gutes will. Überlegt mal, wo ist was nicht in Ordnung? Augenblick. Ich glaube, mehr Zeit brauchen wir gar nicht, oder? Das ist ziemlich schnell klar, wenn es da was gibt. Kommen wir zum nächsten Schritt. Vergeben mit Gefühl. An das, woran ihr jetzt gedacht habt, haltet das mal präsent. Das Vaterunser deutet es ja an, wir haben es eben gehört, vergib uns, wie auch wir vergeben. Und jetzt werden wir feststellen, wissen wir wahrscheinlich eh schon längst, ganz selten sind die Täter, die uns verletzt haben, nur Täter und wir nur Opfer. In den meisten Beziehungen, wenn nicht sogar in jeder, wird jeder einmal am anderen schuldig. Und keiner von uns ist nur der Gute und keiner ist nur der Böse. Ich hatte mal vor Jahren in meinem Leben eine ursprünglich sehr enge und eine gute Beziehung. Die hat lange gedauert. Und dann hat sich das aber über einen längeren Zeitraum so dramatisch schlecht entwickelt, dass diese Beziehung mit richtig erheblichen Begleiterscheinungen mit Donner und Doria auseinanderging. Das gab ganz tiefe Verletzungen auf beiden Seiten. Und ich habe einen sehr langen und sehr anstrengenden Prozess benötigt, Seelsorge durch einen Begleiter, wo ich regelmäßig hingegangen bin. Und nach einiger Zeit konnte ich, weil ich ja mit Jesus unterwegs bin und ich mit ihm unterwegs sein will, nach einiger Zeit verstandesmäßig vergeben. Aber in meinem Herzen, in meinem Gefühl, da war es immer noch Sturm. Da war immer noch Land unter, meilenweit. Und es hat dann noch ziemlich lange gedauert, bis auch meine Gefühle Vergebung aussprechen konnten. Von Herzen vergeben konnten. Und ein markanter Satz, der mich dazu begleitete und der mir sehr geholfen hat, war: Vergiss nie, der andere ist nie so schlimm, so schlecht, wie du meinst. Und das gilt für euch beide. Das war zunächst mal eine bittere Erkenntnis, aber sie haben mir sehr geholfen. Keiner von uns ist nur der Böse und keiner ist nur der Gute. Daher kommt das auch im Vaterunser direkt zusammen. Vergib uns, wie auch wir vergeben. Aber es dauert mitunter sehr lange, bis wir diesen Weg der Vergebung gehen können. Und oft wollen wir ja zunächst mal gar nicht, nicht? Also deswegen beten viele von, das habe ich schon mal gehört mit jemandem, das Vaterunser nicht, weil da diese Bitte vorkommt, wie auch wir vergeben. Sondern ich halte fest, es geht mir nicht um Vergebung, sondern um Vergeltung. Ich bleibe in meinem Ärger, in meiner Verletzung, in meiner Wut stecken. Und manche Leute gefallen sich sogar förmlich darin, die Gekränkten, die Verletzten zu sein. Und manchmal ist es dann so, dass die Gefühle viel größer sind als der eigentliche Anlass. Im Grunde war es eine Lappalie. Diese Geschichte kennen wir aus vielen Krimis, ne? Al Capone und so. War eigentlich nichts, aber Vendetta über Generationen hinweg. Und genau das ist es, was Gott nicht will. Gott sagt, ich will Frieden. Ich will Versöhnung zwischen euch Menschen, die ihr meine Kinder seid, aber auch zwischen Menschen, die gar nicht zur Gemeinde kommen. Denn das ist etwas, was es nirgendwo sonst gibt. Und darauf werden wir gleich noch zum Schluss kommen. Wenn man mir in der ersten Phase nach jenem großen Crash gesagt hätte, ich müsse jetzt mal vergeben, ich wäre überfordert gewesen. Ich wollte nicht vergeben. Ich habe da ein ganzes Waffenarsenal von Möglichkeiten entwickelt, ja, wie ich da mit dieser Situation, mit diesen bösen Menschen umgehen hätte können. Da bin ich sehr fantasievoll. Aber ich musste erst mal meinen verletzten Gefühlen begegnen und ihnen Raum geben können. Das konnte ich mit diesem Seelsorger, konnte ich das tun. Ich möchte euch an Christi statt bitten, ermahnen, lasst euch versöhnen mit Gott, sagt Paulus ja auch. Wenn ihr in irgendeiner Situation, an die ihr jetzt vorhin gedacht haben könntet, sagt, da ist was, dann nehmt dieses Angebot, diese Möglichkeit der Vergebung in Anspruch. Sucht euch jemanden, dem ihr vertrauen könnt. Wir haben hier in der Gemeinde kompetente Seelsorge, die gibt es auch in anderen Gemeinden. Und fangt einmal an, dieser Sache nachzugehen und euren Gefühlen, euren Emotionen nachzuspüren. Was ist da passiert? Und wir haben doch eben diesen Psalm gehört, einmal Psalm 28 und Psalm 103. David ist da ein hervorragendes Beispiel. Der packt richtig alles auf den Tisch. Der schreit seine Wut, seine Verletzung, seine Aggression raus. Der hält das Gott alles hin und er sagt, das sind alles Drecksäcke. Müsst ihr mal, wer Hebräisch kann, findet solche Worte da in der Bibel, was dann der David da über seine Feinde sagt. Und dann sagt der Gott, du machst sie alle platt, rübe runter, mach sie hin. Und da merkt man, das ist in dieser Hass, diese Verletzung ist in diesem David drin. Und ich finde mich da manchmal wieder und manche von euch sicher auch. So tief sitzt das, wenn wir verletzt sind. Aber David macht uns das gut vor, der sagt, Er geht zu einem Seelsorger, seinem großen Seelsorger, und hält ihm diese Gefühle hin, offenbart sich und macht aus seinem Herzen keine Mördergrube, sondern schaut diese furchtbare Situation an. So denke ich über diesen Menschen, ich würde ihn am liebsten töten. Und seine ganze Familie dazu. Und Gott kann damit umgehen. Und in manchen seelsorgerlichen Gesprächen habe ich das auch schon erlebt, wenn diese Dinge ans Licht kommen dürfen, wenn das meine Seele rausschreien darf, wie tief sie verletzt ist, dann kann durch die Gnade Gottes eine Heilung ganz tief bei mir ansetzen. Das heißt, wenn ihr merkt, dieses verstandesmäßige Vergeben und es taucht immer wieder auf, dass ich habe da schon 10-mal vergeben oder um Vergebung gebeten. Und manchmal kann es ja auch passieren, das macht das Ganze noch dramatischer, wir wollen das nicht so weit ausweiten, die Person, mit der das passiert ist, ist verstorben oder ich komme nicht mehr an die ran. Was mache ich dann? Da bleibe ich auf meiner Schuld sitzen. Auch da sucht euch einen guten Seelsorger und packt aus. Und gebt euch die Zeit, dass Gott euch begegnen darf, dass er eure Gefühle heilen kann, aber nur, wenn es wirklich ans Licht kommt. Denn dann werden wir, das ist der letzte Gedanke, dahin kommen, dass wir begreifen, was Vergebung wirklich ist. Vergebung ist kein frommes Muss, sondern eine göttliche Gnade. Und deswegen ist es Gott auch so ernst, weil er gesagt hat, aus Gnade seid ihr gerettet. Das ist ja unser Jahresthema auch, die Gnade. Das Wort allein, die Gnade allein, die Schrift allein, dafür steht das Kreuz. Das hat Jesus sich alles kosten lassen. Er hat gesagt, aus Gnade rette ich euch, vergebe ich dir, das hast du noch gar nicht verdient. Und ich will, dass diese Gnade dein Leben so erfüllt, wie ich dir das geben will. Also du musst nicht vergeben, aber ich bitte dich, Paulus sagte das an Christi Stadt, mach's. Es ist wunderbar, wenn man sich selber oder einem anderen vergeben kann. Aber klar ist, wir können niemanden, auch uns selbst, nicht dazu zwingen. Denn dann würden wir aus diesem Geschenk ein Problem machen. Denn diese Stille, das Vaterunser, wie auch wir vergeben, geht ja so weiter, Vers 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn, das ist immer schon schlecht, ne? Wenn. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und mancher von uns versteht das jetzt als Drohung. Und genau das soll es nicht sein. Es geht darum, dass es kein frommes Muss, sondern eine göttliche Gnade ist. Gott lässt uns hier, das ist das eine, was wichtig ist zu sagen, Gott lässt uns hier keine Option. Er sagt, willst du mein Kind werden oder nicht? Willst du meine Gnade der Rettung annehmen oder nicht? Er lässt uns die Freiheit, er bedrängt uns nicht. Und er sagt, wenn du in mein Reich kommst, wenn du meinen Sohn Jesus als deinen Herrn annimmst, dann bist du gerettet. Das heißt aber ganz einfach mit der anderen Seite, wenn du das nicht tust, dann bist du nicht gerettet. Gnade bedeutet, du darfst das freiwillig und unverdient annehmen. Und du wirst sehen, das verändert dein Leben. Und genau das Gleiche ist mit der Vergebung auch. Gott sagt nicht, du, wenn du nicht vergibst, dann hau ich dich aber. Sondern er sagt, wenn du nicht vergibst, dann haust du dich selbst. Denn das ist meine Gesetzmäßigkeit, Friede auf Erden. Ja, ich bringe Frieden auf Erden und Frieden ist nur mit Versöhnung. Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Da haben wir nichts mit zu tun. Und so sagt er auch, wenn ihr einander vergeben könnt, wenn ihr euch selbst vergeben könnt, dann ist das mein göttliches Wirken, das euch neues Leben schenkt. Ihr müsst es nicht tun. Aber wenn dieses Ich lebe in Vergebung in deinem Leben nicht stattfindet, dann wirst du die Konsequenzen tragen, du allein. Also, ganz klar, der Tod Jesu für uns ist die Chance zum Leben, die Chance für Versöhnung. Und die Aufforderung, dann versöhnt euch, dann geht diesen durchaus schweren Weg und haltet euch an mich, geht hinter mir her, ich bin vorausgegangen. Für mich war der Weg auch sehr schwer. Und wenn du dann das von mir empfängst, wirst du die Hände frei bekommen, um selbst Vergebung weitergeben zu können. Es kann natürlich sein, wenn ich nicht vergeben will, dass das was mit Rebellion gegen Gott zu tun hat. Aber wie oft sind Schmerz und Enttäuschung, Empörung und Wut noch nicht abgeklungen? Und ich bitte euch, seid da nicht zu hart mit euch. Wenn diese Dinge da sind, dann kann man nicht einfach die Decke drauflegen, sondern dann geht diesem nach. Und noch einmal, nehmt euch jemand, mit dem ihr über diese Dinge redet und betet. Druck erzeugt Gegendruck. Aber wenn wir in einer seelsorgenden Situation mit einem verständnisvollen Begleiter die Dinge ansprechen können vor dem Angesicht Gottes, dann werden wir das auch loswerden können und bekommen Vergebung zugesagt. Denn wenn wir anderen vergeben, dann sind wir nicht nur ihnen gnädig gesonnen, sondern wir beschenken uns auch selbst mit viel Gutem. Und da haben wir in der Predigt von Andreas Mann gehört, Josef hat sich nicht an die Stelle Gottes gestellt damals. Wir sollten das auch nicht tun. Und wenn wir anderen Menschen vergeben, dann tun wir selbst etwas Göttliches. Wir kommen Gott nahe und feiern dieses Geschenk der Versöhnung an uns selbst. Und der Josef hat das ebenso getan. Er hat die Perspektive Gottes angenommen. Wir können das auch. Und wenn wir vergeben, dann haben wir die Zuversicht, auch Gott wird uns wieder vergeben. Selbst wenn wir nochmal schuldig werden und wieder. Vergeben ist keine Pflicht, sondern ein Dank, dass Gott uns so befreit hat. Und dann spiegeln wir wieder Josef seinen Brüdern gegenüber Barmherzigkeit. Dass wir die Atmosphäre, zum Beispiel in einer Gemeinde, in einer Ehe, in einer Freundschaft verändern. Und natürlich heißt Vergeben nicht, ich vergesse alles, schwamm drüber. Ich verharmlose nichts. Aber wenn ich loslasse, dann gebe ich dem Täter das zurück, was ihm gehört, für das er alleine die Verantwortung trägt. Und vergeben heißt auch nicht vergessen. Ich weiß es ganz genau, was damals passiert ist. Ich vergegenwärtige mir das auch immer wieder und sage, pass auf, dass du nicht nochmal in eine Situation kommst und reagiere früher. Jemand hat mal einen ganz klugen Satz gesagt, den möchte ich fast am Schluss dazu sagen, heißt, Vergebung bedeutet, jede Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben. Vergebung bedeutet, jede Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben. Wenn deine Eltern schlechte Eltern waren und sie leben schon nicht mehr und du ihnen das vorwirfst, wirst du das dein restliches Leben mit dir rumtragen. Du hast eine Vergangenheit gehabt, die nicht gut war. Das ist bitter. Aber die wird nicht deswegen besser, weil du die Gefühle nicht los wirst. Aber wenn du deinen Eltern vergeben kannst, weil sie auch vielleicht das Beste versucht haben, was sie konnten, dann wird dein Leben anders verlaufen. Und dabei hilft uns unser Glaube, und das ist für mich ganz wesentlich, der ja auch von Vergebung lebt. Unser Glaube hilft uns dabei, dass wir uns in Bewegung setzen, weil wir wissen, Versöhnung ist möglich. Christus hat das möglich gemacht. Warum sollte es bei mir nicht klappen? Lasst uns hinschauen. Lasst uns in Bewegung setzen. Unversöhnlichkeit macht starr und die lässt ein Bild entstehen, da können wir gar nichts drauf erkennen. Aber auch nach jahrelang festsitzenden, unscharfen Bild ist es möglich, eine klare Sicht zu bekommen. Unser Glaube öffnet neue Möglichkeiten für das persönliche Leben, wie auch für uns als Gemeinde. Vorhin haben wir gesungen, wir leben, um ihn zu sehen. Und ich glaube, eine versöhnte Gemeinde, ein versöhnter Mensch, der sieht Jesus. Nehmen wir jetzt zum Abschluss einen Augenblick Zeit noch einmal, um die Person, der wir nicht wirklich vergeben haben, anzuschauen. Vielleicht sind wir sogar selbst. Und dann bitten wir Gott um den Mut, einen ersten Schritt zu gehen. Ja, unser Glaube gibt uns den Mut für einen ersten Schritt. Beten Sie drum, fragen Sie nach einer Begleitung. Bleiben Sie nicht alleine.